Ja, wir sind im Johannes Kapitel 17 angekommen. Das ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Das ist das Gebet, das Jesus gebetet hat, bevor er verhaftet worden ist. Das sind praktisch seine letzten Worte, seine letzten öffentlichen Worte oder seine letzten Worte, die jemand gehört hat. Und das ist das Gebet zu seinem himmlischen Vater. Wir haben heute die ersten 10 Verse durchzunehmen miteinander und ich würde gerne das ganze Gebet lesen. Das ist Kapitel 17 komplett, das sind 26 Verse. Und das will ich machen, damit wir so einen groben Überblick haben über das ganze Gebet. Und ich finde es wichtig, dass man das ganze Gebet im Auge hat, dass man nicht aus einzelnen Versen gewisse vielleicht Rückschlüsse zieht, die nicht ganz richtig wären. Aus diesem Grunde möchte ich erstmal das ganze Kapitel lesen, damit wir schon mal wissen, worum es geht, was Jesus da in diesem Gebet gesprochen. Und die andere Hälfte wird dann am nächsten Mittwoch durchgenommen. Johannes 17, ich lese das ganze Kapitel. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist das ganze Gebet Jesu. Das Gebet kann man so grob in drei Teilen aufteilen. Also Jesus betete hauptsächlich für drei Sachen oder in drei Themen, wenn man das so als Themen nennen kann. Und ich glaube, die Neue Genfer Übersetzung, die teilt das auch auf, die hat das auch als Überschriften so aufgeteilt. Und ich finde, dass es auch, das auch richtig so aufzuteilen. Zum Ersten, da sind die ersten fünf Verse, da betet Jesus zunächst für sich selbst. Er betet das Hauptthema oder der Hauptpunkt, so wie ich das gesehen habe, Jesus bittet den Vater, dass er ihn verherrliche. Die nächsten Verse, das sind die Verse 6 bis 19, da betet Jesus für die Apostel, für seine Jünger, für die 11, die bei ihm geblieben sind. Das lesen wir immer wieder, dass aus diesem Abschnitt sehen wir eigentlich ganz deutlich, dass Jesus in diesem Abschnitt gezielt für diese 11 Männer betet. Und die Verse 20 bis 26, da betet er für die Leute, die durch die Apostel zum Glauben kommen werden. Und ganz zum Schluss eigentlich, das sind die Verse 20 bis 24, betet er für die große Masse der Gläubigen und dann zum Schluss geht er nochmal kurz auf die Apostel drauf ein und er bittet dann nochmal um die Apostel. Wir werden uns heute hauptsächlich beschäftigen mit den ersten 10 Verse. Das ist einmal das Gebet Jesu für sich selbst und dann, ich würde mal so formulieren, die einleitenden Worte, die Jesus dann für seine Apostel betet. Das ist noch nicht direkt die Bitte, die er vor dem himmlischen Vater sagt, sondern mehr oder weniger Einleitung zu diesen Bitten. Er betet für die Apostel, damit sie bewahrt bleiben in der Welt. Das ist so das, was ich rausgesehen habe, das Hauptthema. Bewahre sie, heilige sie. Und er betet auch für die Gläubigen, die in der durch die Apostel zum Glauben kommen werden, damit sie alle eins seien, damit sie ganz eng mit dem himmlischen Vater, mit Jesus Christus verbunden sind und so eine Einheit bilden, wie auch Jesus sagt, auch wie wir, du in mir und ich in dir, so auch sollen sie in uns sein und wir in ihnen. Das sind so die drei Bitten, die Jesus vor seinem himmlischen Vater ausbreitet. Und ich musste feststellen, diese Verse oder dieses Gebet, das enthält sehr, sehr vieles. Zuerst, wo ich gesehen habe, ich bin mit diesem Abschnitt dran, das hohepriesterliche Gebet, ich habe mich sehr gefreut. Ich dachte, Mensch, was kann Schöneres sein, als Jesu eigene Worte irgendwo in Jesu eigene Worte hineintauchen. Aber wo ich mich wirklich hineingetaucht habe, dann habe ich gemerkt, ich kann noch nicht tief tauchen. Und deswegen wollen wir miteinander in diesen Text hineinschauen und einfach daraus lernen und gucken, was Jesus in uns für eine Frucht durch dieses Wort bringt. Ich werde erstmal die oder nochmal die ersten fünf Verse lesen. Und ich will euch wieder bitten, dass ihr aufmerksam mithört, mitliest und so die spontan die ersten Fragen, die in euch aufstehen, vielleicht hat jemand schon eine Auslegung parat, der dürft euch nachher äußern. Und so, dass wir ins Gespräch kommen, dass wir mit den Fragen wieder beginnen. So redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja, Jesus bittet für sich selbst, er bittet, dass Vater ihn verherrliche. Und wir haben diese Verse miteinander gehört und gelesen. Bitte schön, ist jemand was aufgefallen, was nicht ganz klar ist? Wir haben übrigens ein Mikrofon, einfach melden. Jemand von den Jungs kommt zu euch mit Mikro. Und so wollen wir das, dass wir alle miteinander hören.
Also was mir hier aufgefallen ist, er betet gar nicht so sehr für sich selbst, sondern für den, der ihn gesandt hat. Also ich glaube, sein Fokus liegt hier immer auf den, von dem er kommt. Also es geht nicht um seine Herrlichkeit, sondern es geht um Gottes Herrlichkeit, um die Herrlichkeit des Vaters. Also ich finde es so gewaltig, wie er hier am Anfang seines Gebets gar nicht sich so in den Vordergrund stellt, sondern er lenkt in fast jedem Vers, erwähnt er den Vater, und das ist eigentlich alles zu ihm und von ihm kommt.
Das ist immer wieder dieses Zusammenspiel. Jedes Mal, wenn Jesus sagt, verherrliche du mich jetzt, und im nächsten Satz nach dem Komma sagt, damit ich dich verherrliche. Das ist immer diese... Und ich musste wirklich in diesem ganzen Abschnitt feststellen, dass wir eigentlich immer mit der Dreieinigkeit Gottes zu tun haben. Und das ist sehr, sehr schwer, irgendwas voneinander zu trennen. Gerade jetzt die Verherrlichung. Zum einen, Jesus bittet, verherrliche du mich, damit du verherrlicht werdest, damit ich dich verherrliche. Noch eine Frage?
Ich dachte, Andreas wird es wiederholen. Wo wird die Herrlichkeit Christi vor der Grundlegung der Welt dargestellt?
Hast du eine Idee? Ja. Wo wird die Herrlichkeit Christi vor der Grundlegung der Welt dargestellt? Bitte? Das ist der Vers 5. Mir fehlt nur spontan, nur ganz Ja, ein Vers ganz am Anfang der Bibel. 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Gott spricht nicht, lass mich Menschen machen, sondern lasst uns. Und da gehört Jesus Christus mit Sicherheit dazu, so wie der Heilige Geist auch. Und ich würde daraus lesen, also allein aus diesem Vers schon lesen, dass Jesus eine unendliche Herrlichkeit hatte vor der Erschaffung. Weil Gott spricht, lasset uns. Und wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, Gott spricht und es wird. Das können wir uns gar nicht vorstellen.
Also ich denke auch, dass alles wird gemacht, die ganze Menschheit, die ganze Welt, alles ja, wurde durch Jesus Christus gemacht und für ihn gemacht.
Hast du vielleicht eine Bibelstelle?
Die Bibelstelle das, weiß ich jetzt nicht, das wo klingt, die steht.
So, eine nach dem anderen. Was? Hebräer 1, Vers 2. Hat er in diesen Tagen zu uns geredet, durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Es gibt noch, ich glaube, Kolosser. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Ich glaube, die Stelle meint es doch. 17. Jetzt habe ich zugemacht und finde ich nicht wieder. Was war das, Galater? Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. Philipper 2, Vers 6. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und das ist die Herrlichkeit, ich meine, in Vers 5, ja, wo Jesus bittet, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit bei dir, die ich bei dir hatte, ehe der Welt grundgelegt war. Und das, ja?
Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt damit beantwortet ist, die David jetzt gestellt hat, aber wenn wir davon ausgehen, dass der Vater ihn wirklich so verherrlicht hat, nachdem er in den Himmel gefahren ist, sodass er, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, die gleiche Herrlichkeit hatte, wie er vorher hatte und auch vor Erschaffung der Welt hatte, dann können wir das wahrscheinlich vielleicht auch sogar am besten in Offenbarung 1 lesen. Offenbarung 1 ab Vers 12, wo dann Jesus wirklich beschrieben wird und wo ja auch die Persönlichkeit und die Person Jesu beschrieben wird. Und dort heißt es, und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel.
Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also das wird so zumindest in der Erscheinung die Herrlichkeit sein, die Jesus auch vorher schon gehabt hat, würde ich so vermuten.
Vollmacht, das ist die Herrlichkeit, denke ich mal so. Ne? Also das vollkommene Vertrauen des Vaters, auch vorher, bevor die Welt gemacht wurde. Ja? Ja. Und dass er alles in seine Hand gibt, die vollkommene, also komplett, ja, er sitzt ja zur Rechte des Vaters. Ne? Ich denke, das ist die Herrlichkeit. Ne?
Ja, ja, gut, aber Johannes sieht ja den vollendeten Jesus. Ja. Der sieht ein Stück in den Himmel hinein. Und daher denke ich schon, ist... Ja gut, ja. Also die er davor hatte, darauf spielst du ein, ne? Dass er davor eine andere Herrlichkeit als jetzt hat. Dann mache ich weiter mit Fragen. So redete Jesus, also mit anderen Worten, nachdem Jesus das alles gesprochen hat, also es gibt auch eine Übersetzung, die auch so übersetzt, nachdem Jesus das alles gesprochen hat, also die Abschiedsreden, die er an den Jünger gesprochen hat, dann hob er seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater. Jesus erhebt seine Augen, das heißt, er schaut hinauf. Er schaut nicht in sich hinein, er schaut nicht bei sich, sondern hinauf. Und das zeigt uns eigentlich, dass Jesus den Vater über alles ehrt. Aber gleichzeitig spricht er ihn voll vertrauensvoll: Vater, einfach Vater. Und er spricht: Vater, die Stunde ist da. Was meint er was ist das für eine Stunde? Wenn wir aufmerksam bei den Bibelstunden waren, in Johannes Evangelium, da hat Jesus immer wieder gesagt, angefangen bei der Hochzeit zu Kana, und er sagt zu seiner Mutter und sagt: Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Als seine Brüder zum Laubhüttenfest gehen wollen, da sagt er zu denen wiederum: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da sagt er denen zweimal sogar. Und dann heißt das nachher, wo er doch dahin kommt, dann heißt das über ihn: Einige wollten ihm greifen, aber keiner konnte es machen, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Und in Kapitel 12, Vers 23 spricht, ja, Jesus selber. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und in 13, Vers 1 vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge und zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Was ist das für eine Stunde, über die Jesus hier spricht? Das wollen wir jetzt alle hören. Ja.
Jesus ist gekommen, um die Menschen zu retten. Und jetzt ist die Stunde da, wo er die Schuld auf sich nimmt. Ja, zum Kreuz ging. So sehe ich das, weiß nicht.
Also das ist die Stunde, ich denke, das ist ja, bitte? Zum Beispiel? Ja. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Also die Stunde, Peter will noch was. Also die Stunde ist da, dass Jesus ausgeliefert wird, getötet und aufersteht.
Ja, das wollte ich gerade sagen, hast du eben gesagt. Ja. Also das ist nicht nur die Stunde der Verherrlichung, sondern die Stunde der Finsternis.
Ja.
Wo alles, also wo sie kurz die Macht über ihm haben. Die haben natürlich keine Macht über ihm, aber er sagt ja, eure Stunde ist gekommen.
Mhm. Ich habe mir irgendwo eine Kolosser 2, wo das, meine ich, sehr gut beschrieben wird. Ja, Kolosser 2, Verse 14 und 15. Ich habe für mich in diesen Versen einfach gesehen, dass das sehr gut zusammengefasst ist, was eigentlich Jesus damit meint, verherrliche du mich, damit du verherrlicht werdest. Und hier wird so bildlich dargestellt, was eigentlich am Kreuz passierte, am Kreuz auf Golgatha. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und dann Vers 15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Also diesen Vers, denn wenn ich den lese, dann kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Gott in seiner Allmacht, durch Jesus Christus, er hat alle bösen Mächte, die hat er einfach ausgezogen. Der hat sie einfach bloß dargestellt und sie haben keine Macht mehr. Der hat einfach sie lächerlich gemacht. Der hat Triumph aus ihnen gemacht. Und das ist die Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit, wozu Jesus auch hier auf diese Erde gekommen ist. Um einfach den Bösen zu besiegen, damit er, ja, dass er die Schlüssel des Todes und des ewigen Lebens in seiner Hand hat. Denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Und das ist die Macht. Gott hat in diesem Moment hat die ganze Macht, die ganze Schicksale dieser Menschen, das Schicksal der ganzen Menschheit hat er in Jesu seine Hand gelegt. Und Jesu sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Jesus hat alle Macht in seiner Hand. Gott hat auf ihn die ganze Macht gelegt, damit er das ewige Leben gebe allen, die Gott ihm gibt. Und was ist eigentlich das ewige Leben? Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe für mich den Vers so erklärt, was ist eigentlich das ewige Leben? Zum einen, ich als Mensch, ich erkenne oder ich glaube an einen einzigen und lebendigen Gott. Und wenn ich das tue, wenn ich den Gott, den alleinigen Gott erkenne, dann muss automatisch kommen, dass ich mich als sündig, schmutzig, von ihm abgefallen, in die ewige Verdammnis laufend sehe. Das ist automatisch. Dann sehe ich einen Gott, einen heiligen, einen dreimal heiligen Gott vor mir, der gerecht ist. Dann muss ich automatisch meine Sündigkeit erkennen. Und es geht aber weiter. Und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Auf der anderen Seite, Dürfen wir nicht, oder darf ich, oder soll ich nicht dabei stehen bleiben, einfach vor diesem gerechten, diesem heiligen Gott zu stehen, sondern auch Jesus erkennen. Auch das erkennen, wozu Jesus gekommen ist. Dass er gekommen ist, für meine Sündenschuld zu sterben. Um mich zu erlösen, um mich vor diesem heiligen und gerechten Gott gerecht zu machen. Um mich tüchtig zu machen, damit ich in seiner Gegenwart überhaupt sein kann. Und das ist das ewige Leben. Zum einen den gerechten, den heiligen Gott erkennen und zum anderen Jesus Christus, das Opferlamm für meine Sündenschuld in Anspruch nehmen. Und das ist das ewige Leben. Gibt es noch Fragen zu diesen 5 Verse? Oder sonst würde ich dann weitergehen. Ich glaube, wir haben schon alles besprochen, soweit, was ich... Verse 6 bis 10. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Ja. Gibt es zu diesem Text irgendwelche Fragen? Ich habe Ihnen,
Entschuldigung,
oder
ich stelle mir die Frage, die Jünger waren ja ganz einfache Menschen und ich weiß nicht so genau, inwiefern die das schon komplett verstanden haben oder inwiefern die es erst dann verstanden haben, als sie den Heiligen Geist bekommen haben.
Meinst du jetzt den Vers 7?
Ja, dass sie dein Wort bewahrt, dass sie ihn erkannt haben, also dass sie, also so manchmal stelle ich mir, also wenn man sich die Jünger anschaut, wie sie sich benehmen manchmal, denke ich, Mensch, eigentlich hätte ich es ja gewusst, aber irgendwie sehen wir doch diese menschliche Komponente in ihrem Handeln, haben sie ihn jetzt schon so komplett erkannt, wie sie ihn nach dem Empfang des Heiligen Geistes erkannt haben, oder gibt ihnen Jesus hier nur ein Zeugnis sozusagen, dass sie dabei sind?
Ich meine, Johannes 16, Vers 30, das haben wir vor Weihnachten, da habe ich auch die Bibelstunde gemacht, gehabt, da sagen die Jünger zu Jesus, nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Petrus sagt zu Jesus auch, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Das sind so für mich alles kleine Stationen, wo ich sehe eigentlich, dass die Jünger jedes Mal immer mehr von Jesus verstanden haben. Die Frage ist berechtigt. Ein paar Stunden später sind ja alle weggelaufen und Jesus alleine gelassen, Petrus verflucht sich sogar und sagt, ja, ich kenne ihn nicht. Ich denke, für mich ist die Antwort ganz einfach. Ich habe mir das erklärt. Jesus musste am Kreuz ganz alleine das alles austragen. Und daher, das konnte nicht anders kommen, als alle Jünger weggelaufen sind. Und deswegen denke ich mir, die haben schon, wenn Jesus schon so spricht über sie, dass die verstanden haben, verinnerlicht haben. Dennis wollte noch was.
Ich erkläre mir das so, beziehungsweise ich habe eine ganz praktische Erfahrung oder Erlebnis gehabt, als ich Fahrschule gemacht habe und ich war kein besonders guter Fahrschüler, dann kam es so weit, dass ich zur Fahrschulprüfung fahren musste und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und dann meinte man in der Fahrschulprüfung, nein, setz dich auf den Fahrersitz, du fährst jetzt erstmal zur Fahrprüfung und dann hat sie mit mir noch ein bisschen geredet und meinte dann, das war das allererste Mal während der ganzen Zeit, während meiner ganzen Fahrschulzeit, dachte mir, Dennis, ich weiß, du kannst Auto fahren und die ganze Zeit vorher habe ich gedacht, ich bin kein guter Fahrschüler, weil ich eben viele Fehler gemacht habe und sie mir nicht diese Sicherheit vermittelt hat. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste sie, okay, ich bin so weit, diese Fahrschulprüfung zu bestehen. Und deswegen hat sie mir das gesagt. Und dann hatte ich auch den Glauben daran, dass ich das schaffen kann. Weil die Nacht vorher habe ich noch gedacht, wie ich mir das finanzieren soll. Noch eine Fahrschulprüfung. Ich dachte, ich falle durch. Und so stelle ich mir das vor. Jesus wusste, die Jünger sind so weit, sie haben es verstanden. Selbst wenn sie in ganz vielen einzelnen Situationen vielleicht noch nicht ganz genau verstanden hatten. Aber das Grundsätzliche haben sie verstanden. Er wusste, sie sind so weit. Und deswegen sagt er das hier so. So wie mir eine Fahrschullehrerin sagen konnte, jetzt bist du so weit, du kannst Auto fahren. Und dann habe ich auch bestanden. So stelle ich mir das ganz praktisch vor.
Und trotzdem musste Jesus sie persönlich aufsuchen, nachdem er auferstanden ist. Ne? Also die sind dann nicht wo sie gehört haben, dass Jesus auferstanden ist, losgestürmt und gepredigt, sondern die haben das gar nicht mal geglaubt. Und Jesus musste noch mal hin und er musste sie aufrichten und ihnen neue Kraft geben, ihnen neues Zeugnis geben, damit sie weitergehen. Und später haben sie den Heiligen Geist empfangen, damit sie auch wiederum nicht alleine sind. Also ich glaube, wenn wir uns nur auf unseren Verstehen, unseren Glauben stützen, da kommen wir nicht weit. Also wir brauchen unbedingt den Beistand, Adrian, einmal Mikro, wir brauchen unbedingt den Beistand des Heiligen Geistes und dass Jesus immer bei uns ist.
Also ich habe ein ganz praktisches Beispiel. Wenn ein junger Mann ein Mädchen trifft und die treffen sich so ein paar Monate und er weiß nicht, soll er einen Heiratsantrag machen oder nicht, glaubt sie an ihn, glaubt sie, dass er der Richtige jetzt ist oder nicht? Ja? Weil sie kennt ihn ja noch gar nicht, eigentlich nur ein paar Monate. Und trotzdem weiß sie schon und die Jünger haben viele Wunder gesehen und die wussten eigentlich tief im Herzen, das ist der Gesandte, das ist Jesus. Obzwar sie eigentlich noch so richtig gar nicht Hand nehmen. Und trotzdem glaubten sie, dass er es ist. Und die sagten Ja zu ihm. So wie ein Mädchen Ja sagt. Aber sie weiß ja noch gar nichts von ihm. Sie sind ja noch, wer weiß, vielleicht in einem Jahr erst verheiratet. Ja? Und trotzdem glaubt sie, dass er der Richtige ist. Und das ist schon wichtig. Ja? Und das hatten die Jünger. Und das ist eine Verherrlichung. Ja? Wenn ein Mädchen zu mir sagt, sie glaubt mir, wie meine Frau mir gesagt hat, ich glaube an dir. Ne? Da bin ich verherrlicht an ihr und sie an mir, ja, weil sie vertraut. Das ist Glaube. Ne?
Die Erfahrung kommt später. Ne? Ja. Also das sagten sie, die Stelle, die ich vorhin gelesen habe, auch aus Kapitel 16, da sagen die Jünger, wir wissen, dass du von Gott ausgegangen bist. Und Jesus betet hier zum Vater und er sagt, sie haben es wirklich erkannt, dass ich wahrhaftig von dir komme, und dass du mich gesandt hast. Also die haben zum einen verstanden, dass Jesus schon vor Grundlegung der Welt da war, dass er Gott eigentlich ist und dass er zu einem ganz bestimmten Zweck auf diese Erde kommt. Das haben sie schon alles verstanden. Das sagt Jesus mit diesen Worten, dass die haben verstanden, dass ich von dir komme und dass du mich gesandt hast. Dass Jesus dazu gekommen ist, um uns Menschen zu erlösen. Und Jesus spricht immer wieder hier in seinem ganzen Gebet und sagt, das sind die Menschen, die du mir gegeben hast. die sind dein. Lasst uns Lukas 6 lesen. Lukas 6, Verse 12 und 13. Lukas 6, Verse 12 und 13. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einem Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Jesus betet die ganze Nacht. Er hat die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Und zwar zu einem bestimmten Zweck. Er will eine bestimmte Frage klären. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Also für mich ist das die Erklärung für dieses, was Jesus hier immer wieder spricht, die du mir gegeben hast, die sind dein. Die hat sich Jesus nicht, jetzt um ganz einfach zu sagen, nicht Jesus sich selbst ausgesucht, nach ihren Fähigkeiten, nach ihrer Kraft, sondern der hat die ganze Nacht mit seinem himmlischen Vater verbracht. Er hat mit ihm diese Sache ganz gründlich besprochen und der Vater hat ihm mit Sicherheit ganz genau gezeigt, die und die und die, die habe ich dazu ausgesucht. Die habe ich dazu vorherbestimmt. Da sind deine Diener. Die werden das Evangelium weitertragen. Und darum nach diesem Gebet, nach dieser durchbeteten Nacht, war Jesus sich so sicher und er hat die 12 ausgesucht. Auch Judas. Auch Judas hat er ausgesucht, auserwählt. Und hier haben wir werden das nächsten Mittwoch lesen, Jesus sagt, die sind alle bewahrt geblieben, bis auf den einen, damit die Schrift erfüllt würde. Weil er mich verraten hat. Gibt es vielleicht noch Fragen? Dann werden wir abschließen, sonst... Vielleicht noch mal zum Schluss als Anwendung. Jesus betet in Vers 9, ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und dann erklärt er weiter, alles was dein ist, ist mein, was mein ist, ist dein. Und das zeugt wieder für mich von dieser Dreieinigkeit, die unzertrennlich, die zwar drei Persönlichkeiten sind, aber die kann man gar nicht trennen. Weil Jesus sagt, alles was mein ist, was du mir gegeben hast, das ist wiederum deins und was mir gehört, das ist deins, weil wir zusammen sozusagen Gott sind. Und Jesus bittet hier gezielt für seine Jünger, für seine Apostel. Er nennt sogar so, sagt er, ich bete jetzt nicht für die Welt, sondern für meine Jünger, für die, die du mir gegeben hast. Und vielleicht zum Schluss für uns eine kurze Anwendung, nur in diesem einen Punkt. Ihr Lieben, wir dürfen, wir sollen Gott zu Gott konkret beten. Wir müssen nicht jedes Mal, wenn wir zu Gott beten, über alles Unverbindliche erstmal beten. Jesus hat das auch nicht gemacht. Er sagt, er schließt sogar das eine aus und sagt, nicht für die Welt. Dass die Welt errettet werden müsste, das steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt bete ich dich gezielt für meine Jünger. Und ich denke an jeder von uns, spätestens wenn er in einer Not steckt, da lernt er wirklich gezielt zu beten. Wenn ich eine Diagnose bekomme, die mir sehr viel zu schaffen macht vom Arzt, dann werde ich doch sehr oft diese Sache nennen vor Gott. Wenn mir meine Kinder zu schaffen machen, die eigene Wege gehen, dann werde ich doch ihre Namen immer wieder nennen. Und darum dürfen wir auch, wenn wir hier von vorne irgendwelche Gebetsanliegen hören, dann dürfen wir auch zu Hause in unserem Kämmerlein auch diese Gebetsanliegen so vor Gott formulieren können. Gott will solche Anbeter. Amen.